ARD.
Und dann wird gesagt, ach, du funktionierst nicht, dann geh halt, dann kommt der Nächste. Das heißt, die Angst, die Menschen an ihren Job zu verlieren, haben sie einfach immer weitergemacht. Und dann habe ich gesagt, wieso ist das denn im Fußball so anders? Man kümmert sich um uns, wir kriegen irgendwie Physiotherapeuten, wir kriegen das. Meine Eltern arbeiten doch viel härter als ich selber. Ich spiele nur Fußball.
Arm und trotzdem. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Arm und Trotzdem. Mein Name ist Falk Schacht und ich bin Journalist und Autor.
Ich bin Steffi Kim und arbeite in der Musikbranche. Dort durfte ich Falk auch vor 20 Jahren kennenlernen. Und seitdem sind wir wirklich eng befreundet, haben mehrere Jahre wahrscheinlich schon am Telefon verbracht, aber erst vor wenigen Jahren festgestellt, dass wir eine andere Gemeinsamkeit haben.
Wir sind nämlich beide in Armut aufgewachsen und haben festgestellt, dass wir das offensichtlich voreinander auf gewisse Art und Weise versteckt haben. Wir haben uns gefragt, woran liegt das? Offensichtlich ist das schambehaftet. Und das hat uns auf die Idee gebracht, man sollte vielleicht einen Podcast machen, wo man über genau das Thema spricht, um diese Scham vielleicht zu durchbrechen.
Und für diesen Podcast laden wir auch für jede Folge einen neuen Gast ein. Das klingt immer so einfach, es war jedoch wirklich eine Herausforderung, denn dieses Thema ist weiterhin schambehaftet, es erfordert Mut, darüber zu sprechen und nicht allen fällt es leicht, darüber zu sprechen.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass jeder vierte 18- bis 25-Jährige von Armut betroffen oder bedroht ist? Das sind so abstrakte Zahlen und damit man die besser verstehen kann, versuchen wir in unserem Podcast über die Geschichten unserer Gäste euch das besser zu verdeutlichen.
Wir waren arm und trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Heute tun wir das mit Marcel Jansen. Marcel ist ehemaliger Fußballnationalspieler. Früher konnte sein Vater ihm nicht die coolsten Fußballschuhe kaufen und heute ist er Präsident des HSV. Hallo Marcel.
Du kommst aus Mönchengladbach, du bist da groß geworden bei Mama und Papa und hattest keine Geschwister, aber eine große Familie mit vielen Cousinen und Cousins. Kannst du das mal beschreiben, damit wir ein Gefühl bekommen, wie deine Kindheit so war?
Ja, sehr gerne. Also vorweg kann ich ganz klar sagen, dass ich ein sehr, sehr großes Glück gehabt habe, eine tolle Kindheit gehabt zu haben, die weit weg von wirtschaftlichen Überfluss stand, sondern meine Mama hat halbtags im Lager bei Aldi gearbeitet, dort richtig schwer auch körperlich gearbeitet, dann nach Hause Wäsche gekocht. Papa war Warenannahmeleiter bei Kaisers Tengelmann, das heißt auch von morgens 4, halb 5 beide aus dem Haus, kam dann 16, 17 Uhr, dann haben wir gegessen, dann hat er mich noch zum Training gefahren und ich habe sehr schnell begriffen, dass dieser Lebensstandard, den wir hatten, ein Privileg ist, aber auch wie hart es ist, den eben auch zu erarbeiten oder zu halten durch das, was meine Eltern für mich eigentlich getan haben. Ich habe ein großes Glück gehabt, dass meine Eltern keinen Neid kannten. Meine Eltern haben immer versucht, egal wie hart es war, das Positive zu sehen und als Kind bist du dem natürlich ausgesetzt und positiv gesehen, in dem Fall positiv, weil es eben Werte gab, Respekt vor Älteren, man kann im Leben alles erreichen, wenn man hart dafür arbeitet, haben aber auch nicht alles schön geredet, haben mir das auch erklärt, hatten mir einen guten Umgang mit Geld, wir hatten nicht viel, wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt, die war aber sauber. Wenn wir Glück hatten, kam es einmal im Jahr einen schönen Urlaub, weil beide Eltern eben berufstätig waren. Und das hat mir viel gezeigt. Aber ich bin auch da, wo ich groß geworden bin, halt auch viel mit anderen, die in nicht weit weg gewohnt haben, die in viel schwierigeren Verhältnissen groß geworden sind und in Armut auch groß geworden sind. Und das merkt man ja alleine schon in so einer Schulklasse oder im Kindergarten, was das eben macht. Und mein Riesenvorteil war, dass ich sozialisiert wurde durch den Fußball. Schnell dieses Thema Mannschaftssport und es sind nicht alle gleich, es ist völlig normal, dass es unterschiedlich ist und ich hatte auch immer dann dadurch so ein Verlangen, auch die Vermeintlichen, die vielleicht zu Hause nicht so viel mitkriegen oder so, auch zu unterstützen. Also ich war sehr allergisch, wenn auch in der Kindheit in meiner Klasse Mädchen oder Jungs gemobbt wurden, weil sie vielleicht nicht die coolsten Klamotten hatten oder vielleicht auch mal ja eben nicht so zur Schule gekommen sind, wie man sich das erwünscht und selber wünscht und gemerkt haben, dass die eine Last haben und ich habe mich dann sehr stark immer für die eingesetzt und gesagt, nehmt euch doch mal die Starken und eckt mal mit denen an und nehmt euch nicht die eigentlich unsere Hilfe brauchten. Und dann hat man durch den Fußball halt sehr, sehr viel mitbekommen, vom wirklich Reichtum, Mannschaftskollegen in großen Häusern gewohnt, mit dem Auto zur Schule gefahren worden, versus wie ich dann mich selber organisiert habe morgens, aber wie es dann noch ganz andere Schichten gibt und dass man dann eigentlich schon noch sehr, sehr privilegiert ist.
Also nicht arm im krassesten Sinne, sondern so im Struggle da nicht reinzurutschen, weil der Grat schmal ist und nicht gesichert sozusagen.
Du hast das eben schon angerissen, ihr hattet eine kleine Wohnung. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir hatten so eine Wohnung so um die 60 Quadratmeter. Meine Eltern, wie gesagt, beide berufstätig den ganzen Tag. Körperlich schon hat man das schnell gemerkt. Also ich habe als junger Kind, Jugendlicher, eher Kind sogar noch festgestellt, dass sie auch wirklich hart dafür kämpfen, dieses Niveau immer wieder zu halten, jeden Morgen 4 Uhr und das dann über die ganze Zeit. Der Fußball hat da so zusammengeschweißt, das Wochenende war dann immer so ein Highlight am Sportplatz, aber ich habe schon gemerkt, dass es so schon hart ist und dass es auch andere Themen gibt, wenn dann die Waschmaschine kaputt ging, wenn dann ein Zahnarztbesuch da stand, da habe ich schon gemerkt, jetzt wird es schon eng.
Woran hast du es gemerkt?
Ja, natürlich, dass die Lockerheit und die Leichtigkeit verständlicherweise meinen Eltern gefehlt hat, aber sie haben es immer geschützt und von mir weggeblockt, sodass ich nie so richtig diese harten Erlebnisse mit dem Thema gemacht habe, dass auch schwierige Zeiten gerade da sind. Das haben sie sehr gut geschafft, von mir so gut es geht fernzuhalten, aber ich habe natürlich eine Empathie dafür gehabt und schon es ein bisschen gespürt. Also wo fängt das an, wo hört das auf? Das ist ja, glaube ich, auch für euch, die sich da noch viel tiefer mit befassen, auch in Deutschland, wo ist die Armut eigentlich und was bedeutet das denn eigentlich? Und ich glaube, es ist auch viel damit zu tun hat, was man als Kind mitbekommt.
Wie alt warst du ungefähr, als du das mitbekommen hast?
Boah, das war noch, ja, höchstens schon, das fing vierte, fünfte Klasse fing das schon an.
Also spätestens so 10.
Ja, würde ich sagen, mit 10 kommt gut hin. Eher, ich würde mal sagen, fünfte Klasse, wenn du dann so diese neue, also nach der Grundschule kommst, machst du den nächsten Schritt. Und ich lag im Bett, mein Kinderzimmer, das war genau so ein kleiner Streifen vor der Tür nach draußen. Und ich habe einen sehr guten und tiefen Schlaf gehabt, aber es ist dann doch passiert, dass ich die Tür habe knallen hören, also nicht knallen, aber das ist halt so laut, ne? Meine Eltern haben nicht die Tür geknallt, aber es ist halt sehr hohl gewesen dort in dem Haus. Und wenn sie rausgegangen sind zur Arbeit, und es war ja alles ruhig, es war dann 4 Uhr morgens, da bin ich mal wach geworden, habe auf den Wecker geguckt, weil ich dachte, scheiße, habe ich verschlafen, ich muss zur Schule, mein Bus kommt, habe gesehen, es waren meine Eltern, die schon, jetzt, wo ich erst in 3 Stunden anfange, müssen die schon richtig los und schon mal lochen. Und das hat schon bei mir was gemacht, dass ich gemerkt habe, krass, dieses Vorleben, die gehen da jetzt raus. Und die haben halt auch nicht gejammert und nicht gemeckert. Die sind dann, 4 Uhr morgens raus.
Das heißt also, du bist oft alleine zu Hause aufgewacht, ohne dass deine Eltern zu Hause waren.
Klar. Das war Normalität. Ich bin zur Schule gegangen, war auch alles kein Problem. Meine Eltern haben alles für mich gemacht, aber die mussten halt arbeiten und das ging dann nicht. Meine Mama hat mich noch zur Kindergartenzeit immer mit dem Fahrrad gefahren und ist dann, also hat mich abgesetzt und ist dann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren.
Also du bist ein Schlüsselkind.
Ja, oder ich bin dann zur Oma gegangen, halt manchmal auch nach der Schule. Ne? Also dann gab es dann da eine warme Mahlzeit und dann bin ich zur Oma gegangen. Was dann allerdings, das war ein einschneidendes Erlebnis in dem ähnlichen Zeitalter, um die 10 Jahre, wenn du siehst, nicht nur meine Eltern sind ja stellvertretend, deshalb sage ich ja, ich bin ja sehr privilegiert und reich war ich übrigens schon immer, aber was ich halt krass fand, weil ich ein Verständnis hatte für das, weil es ja nicht anders ging, vorgelebt, man sagt ja vorgelebt, meine Eltern haben wirklich das vorgelebt, wie viele andere Eltern genauso, was es bedeutet eben auch dann eben körperlich lange und hart arbeiten zu müssen, trotzdem das Familienmanagement hinzubekommen, habe ich mir immer gedacht, weil jetzt war ich ja jung auch so eine Art Fußballspieler. Zwar aus dem kleinen Dorf, aus dem teilweise ein paar hundert Meter Ghetto, wo ich auch viele Freunde und Cousins hatte, aber was ich halt oder mich sehr irritiert hat in unserem System in Deutschland auch, ist, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass meine Eltern natürlich Phasen hatten, wo es denen auch körperlich richtig scheiße geht. Und dann ich dann gefragt habe und dann hinaus mich selber dafür eingesetzt habe, dass meine Eltern überhaupt einen Arzttermin bekommen. Also das wird schon dann creepy, ne? Wenn du denkst, so, du arbeitest da 4 Uhr morgens bis Warenannahmeleiter und am Ende kriegst du keinen schnellen und guten Termin beim Arzt. Und ich habe da meine Kontakte über Borussia Mönchengladbach als 10-, 12-Jähriger ausgenutzt, über den Physio einen Termin für meinen Papa zu bekommen, weil er Schmerzen hat, weil er halt körperlich so hart arbeitet. Und da habe ich gesagt, da läuft da was falsch. Also ist auch übrigens der Grund, warum ich heute Unternehmer im Gesundheitswesen bin, weil das kann ja nicht unser Anspruch sein, die Menschen, die körperlich hart arbeiten, irgendwie auf dem Weg alleine zu lassen. Und das war für mich schlimm, weil ich dachte so, das kann nicht sein.
Also da kommen wir gleich noch zu, was das Thema betrifft. Ich würde gerne einmal vorher noch was aufgreifen, was du eben gerade gesagt hast. Ich habe halt gelesen, dass dir sehr wichtig war, dass du deinen Sport machen willst und erfolgreich werden willst, damit du deine Eltern unterstützen kannst, damit sie schneller zum Arzt zum Beispiel kommen.
Ja, ich habe natürlich für mich gesagt, wenn ich über den Sport es erreichen kann, also Profi zu werden, wusste ich ja, ich bekomme ja ganz andere Möglichkeiten. als junger Mensch, 17, ich bin so oft hoch und runter geschickt worden, ohne Profivertrag, wo es immer wieder auf der Kippe ist, schon immer gescheitert war. Und den Druck, den ich mir gemacht hatte, ich wollte es unbedingt erreichen, weil ich wusste, ich kann dann durch, nicht nur durch Geld, sondern durch Netzwerk und durch diese Möglichkeiten meinen Eltern was bieten, weil ich ja gesehen habe, das wird bis zur Rente schwierig in dem Pensum. Da macht der Körper irgendwann nicht mehr mit. So. Und oder er macht es irgendwie mit, weil der Körper kann viel aushalten. Auch da gibt es auch Menschen, die vielleicht sogar noch viel härter und mehr als meine Eltern erlebt haben. Aber was ist dann, wenn die in die Rente kommen? Die haben ja gar keine Lebensqualität mehr, wenn das so weitergeht. Und ich wusste, wenn ich Profi werde, bekomme ich andere Möglichkeiten und Zugänge zu Prävention, zu Gesundheit und zu Aufklärung. Und deshalb war das für mich so ein großer Druck, dass ich unbedingt Profi werden wollte, weil ich wusste, meine Eltern müssen sich dann keine Sorgen mehr zu machen.
Aber was heißt das denn? Also was denkst du denn dann über das deutsche Gesundheitssystem?
Wir haben super Ärzte in Deutschland. Wir haben immer noch eine gute Struktur, aber es ist null ganzheitlich. Es ist halt eben auch nicht verfügbar. Wenn du ein Jahr lang auf einen Kernspintermin wartest oder überhaupt gar keinen Termin bekommst oder als Kassenpatient 10 Minuten Aufmerksamkeit bekommst, ist auch kein Vorwurf an die Ärzte, wo alles überfüllt ist und alles überladen ist. Spitzenleute, die auch gut verdienen, kriegen selbst kaum Termine und dann geht es über Netzwerk. Dann werden die anderen sagen, man kriegt immer einen Termin. Ich habe es ja live erlebt, das ist ja Quatsch. Kann man in der Familie mal fragen, ist das wirklich so? Und fühlt man sich auch gut aufgehoben? Ich glaube, wir haben einfach irgendwann einen Stillstand erlebt und nicht uns richtig drum gekümmert. Und ich sage, das kommt auch, und damit nehme ich nicht nur unser Gesundheitssystem, auch die Unternehmen, also die Wirtschaft. Da sträuben sie mich noch mehr die Haare, dass ich gesehen habe, jetzt muss ich ein blöder Nationalspieler werden, damit meine Eltern die gleichen guten Einlagen und Kompressionsstrümpfe bekommen. Und in Deutschland denkt man immer noch, dass ich in ein Sanitätshaus gehe, weil das mit alten Menschen zu tun hat. Also die Aufklärungsrate um Thema Gesundheit, was bedeutet das eigentlich im Präventiven? Ihr habt im 30. Lebensjahr baut Muskulatur ab, 21. Lebensjahr lassen die Venen nach. Also damit merkt man einfach, dass man im Sport das Privileg hat, komplett ganzheitlich aufzuklären, weil du musst ja gesund und fit bleiben. Aber es kann doch nicht sein, dass Unternehmen ja kein Selbstverständnis haben, dass man jetzt nur aufgrund des Druckes, dass uns die Mitarbeiter wegbleiben, über Employer Branding redet. Also so heuchlerisch, sorry. Wenn ich einen habe, der 12 Kilometer am Tag für mich läuft und ich dem keine Möglichkeiten als Unternehmen zur Verfügung stelle, zum Arzt zu bekommen, sich Sachen bezahlen zu können, um gesund zu bleiben, gute Hilfsmittel, Einlagen, Kompressionen, muss so ein Standardwerkzeug sein für jemanden, der den ganzen Tag hart arbeitet. Das erkennen die gar nicht, die Leute. Da muss ich mich doch als Unternehmen kümmern. Das war früher aber null der Fall. Warum? Weil da lagen 200-300 Bewerbungen auf dem Tisch. Weil der Markt noch anders war und dann wurde gesagt, ach, du funktionierst nicht, dann geh halt, dann kommt der Nächste. Das heißt, die Angst, die Menschen an ihren Job zu verlieren, haben sie einfach immer weitergemacht. Und dann habe ich gesagt, wieso ist das denn im Fußball so anders? Man kümmert sich um uns, wir kriegen irgendwie Physiotherapeuten, wir kriegen das. Meine Eltern arbeiten doch viel härter als ich selber. Ich spiele nur Fußball.
Also du sagst, in deiner C-Jugend hast du schon dein Netzwerk genutzt.
Ja.
Wie alt warst du da?
Ja, das war dann so 10, 12, 13.
Musstest du schneller erwachsen werden, weil du dich um deine Eltern gekümmert hast in der Form?
Ganz ehrlich, ein 13-Jähriger, der solche Gedanken hat und sich so sozusagen so Umwege, also du hast ja einen Workaround gesucht.
Ja, ja das habe ich aber ja nicht gemacht, weil meine Eltern sozusagen gemeckert, gejammert oder vor Schmerzen haben und mir gesagt haben, du bist ja jetzt Spieler, mach das mal, sondern das war intrinsisch aus mir raus, weil ich denen helfen wollte.
Aber das finde ich extrem beeindruckend, weil wie gesagt, du bist 10, 12 Jahre alt. Und ich habe da so einen kleinen Vergleich, ne? Also meine Tochter war ja auch mal 10 und 12. Ich glaube, dass der oder die 10, 12-Jähriger sich nicht zwingend darüber Gedanken macht, wie ein Netzwerk oder wie Eltern zu einem schnellen Arzttermin kommen. Und das ist das, was ich sehr speziell und sehr besonders finde.
Du sprichst ja im Grunde über Verantwortung. Du hast genau. Sie als 10, 12-Jähriger im Kopf schon übernommen und dir überlegt, wie kann ich das machen? Wo liegen deiner Meinung nach diese Verantwortung in einem System, in einem Land wie Deutschland?
Also die kann man aufteilen, weil klar, keiner schafft alles, aber ganz klar bei den Unternehmen, das ist doch dein Leistungssportler. Ich habe immer gesagt, warum wird für den Leistungssportler alles getan, aber für den Leistungssportler im Unternehmen nicht? Da wird dann abgewertet, ja, ich habe das sogar in Vorträgen, da muss man sich mal vorstellen, ich habe Vorträge gehalten und den Leuten darüber erzählt, dass sie Leistungssportler sind. Dann kam als Antwort, ja, bei dir ist ja klar, Marcel, du bist ja auch ein wichtiger Nationalspieler gewesen. Da sage ich, wo bin ich denn wichtiger als du, der irgendwie 40, 50, 60 Jahre lang 12 Kilometer durch das Haus läuft und am Ende irgendwann gesund in Rente gehen will? Das ist doch eine Verantwortung, du bist doch mehr Leistungssportler als alle, die da unten rumlaufen. damit merkt man, die Leute kennen das gar nicht, diese Wertschätzung. Dann ist es natürlich das Gesundheitssystem, was sich viel präventiver aufstellen muss. Da passiert aber auch was. Ja, und so geht es dann mit über auch die Strukturen, die dann angepasst und verbessert werden. Es darf nicht sein, dass der Kassenpatient das Gefühl hat, und das ist ja so, ich werde am liebsten gar nicht krank, weil ich habe schon gar keinen Bock zum Arzt zu gehen. Das heißt, wir haben überall was zu tun und es ist keine Schuld bei einem Einzelnen, weil ich weiß, dass das viel komplexer ist, aber wir waren auch null innovativ in den letzten 20, 30 Jahren.
Also wir sind ein Podcast, in dem es um die Erfahrung geht, in Armutsverhältnissen aufzuwachsen. Jetzt hast du schon Begriffe benutzt wie du hattest großes Glück und du bist schon immer reich gewesen. Was genau meinst du damit, wenn du sagst, dass du schon immer reich warst?
Ich würde da jetzt im Zeitstrahl mal etwas springen, nämlich zu meiner, kurz bevor ich Profi oder zu meiner Profizeit, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, der dann in einem höheren Niveau war, dass ich mehr verdient habe als meine Eltern. Ich habe immer diese Standardfrage gestellt bekommen, als damals, ich glaube, 18-Jähriger plus minus von den Journalisten. Ja, Marcel, wie ist denn das jetzt? Jetzt hast du deinen Profivertrag. Wie ist das denn, wenn dann der erste Monatsgehalt, wenn der Check überwiesen wird und was machst du damit und wie ist das Gefühl? Und ich habe dann, und das meinte ich so, habe gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja, komm, jetzt sei doch nicht so bodenständig, wir wissen ja, dass er. Nee, ich verstehe die Frage wirklich nicht. Ja, aber wenn du dann zum ersten Mal so einen Check kriegst von, keine Ahnung, 10.000 Euro, und ist das nicht irgendwie komisch? Sag ja, insgesamt ist es schon komisch. Ich habe aber schon gedacht, bei meinem Amateurvertrag, wo ich 1.500 Euro brutto verdient habe, ich bin steinreich. Ich bin ja nicht Profifußball oder habe ja nicht Fußball gespielt, um das dicke Auto oder den dicken Check zu bekommen. Aber was der Sportart war, der mich am meisten fasziniert hat als Kind, weil ich den Idolen nachgespielt habe. Und mein Traum ist es, eben Fußball zu spielen. Dass ich den jetzt möglich machen kann und damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist ein Traum. Aber ich war schon immer reich. Ich hatte immer saubere Klamotten, ich habe immer ein Essen bekommen, ich konnte auf dem Sportplatz in Deutschland, gibt es ein gutes Angebot und mir hat nie was gefehlt. Also deshalb war ich schon immer reich. Natürlich nicht wirtschaftlich gesehen, mussten wir auch sehr, gerade meine Eltern, nicht ich, dafür hart kämpfen, einen gewissen kleinen Lebensstandard zu hinzubekommen. Dafür mussten sie eben ihren Körper auch teilweise aufopfern und es war oft grenzwertig. Aber ich war als Kind reich.
Woran hast du denn dann gemerkt, dass ihr sozusagen eigentlich arm seid, aber wenn du dich reich gefühlt hast?
Bleiben wir mal beim klassischen Beispiel bei einem jungen Fußballspieler oder Spielerin. Das Thema neue Schuhe. Bei der Papa, geil, da gibt es die neuen Schuhe von der und der Marke. Und dann hat mein Papa halt trocken gesagt, Junge, du bist im Wachstum. Ja? Nach einem Jahr, anderthalb sind die eh durch bei den Plätzen, wo ihr spielt. Und kommt nicht auf den Schuh an, sondern auf den, der da drin steckt. Wenn du dich so wie andere definierst über den Schuh, da sind die meistens wie die Blinden über den Platz laufen. Er hat es mir dann auch erklärt. Wenn du dann mal 17, 18 bist, nicht mehr wächst, können wir auch mehr Geld für den Schuh ausgeben, weil dann hält der auch länger. Aber jetzt so viel Geld auszulegen, wofür wir hart arbeiten, das macht keinen Sinn, weil das können wir uns auch eigentlich dann nicht leisten. Ich sag, Papa, macht Sinn, nehme ich den anderen Schuh, alles gut.
Echt, das hast du so instant verstanden und das war dann cool und keine Diskussion?
Ja, ich fand die Aussage geil, es kommt nicht auf den Schuh an, sondern auf den, der darin steckt. Das heißt, ich habe verstanden, ich definiere mich nicht über meinen coolen, sexy Schuh und bin deshalb besser als andere, sondern wichtiger ist doch, dass ich das auf dem Platz und meinen Teil für meine Mannschaft mitbringe und erfolgreich bin, weil dann kriege ich genug Prouds sozusagen und Stolz und Feedback zurück.
Das klingt jetzt so, als wäre dir das wirklich leicht gefallen, das umzusetzen. Trotzdem bist du ja draußen dann vor der Tür und bist konfrontiert mit diesen Personen, ja, die das anders sehen. Was hast du da erlebt? Gab es da Diskussionen? Bist du gemobbt worden? Ist sowas passiert?
Nee, bin ich nicht, weil ich glaube, genau das habe ich in andere Selbstbewusstsein ausgestrahlt, weil es ist schon mal schwierig, jemanden zu mobben, der sehr, sehr gut spielt und alles gibt, nur weil er dann vielleicht nicht den teuersten Schuh hat. Kann heute vielleicht anders sein, glaube ich sogar, dass es anders ist in diesen Diskussionen, gerade bei Kindern. Ich habe einen riesen Vorteil gehabt in meiner Kindheit. Ich bin so breit aufgewachsen, so vielfältig, so divers, von wirklich dort, wo es ja teilweise heftigste Schlägereien und Go-Kart und Verbrechen gab, als auch eben der Fußball und auch bis hin zu sehr Wohlhabenden und ich immer die Leute alle gleich behandelt habe. Das haben meine Eltern mir auch immer so ein bisschen beigebracht und bin auch so mit immer allen relativ gut klargekommen, ist aber auch dieses Mannschaftssportthema. Ne? Wenn so eine Mannschaft zu integrieren, lernst du halt dann relativ schnell als Kind, wie das so funktioniert. Das hat mir halt sehr geholfen, muss ich fairerweise sagen. Und ich war halt selbstbewusst, weil ich das Selbstbewusstsein natürlich von meinen Eltern bekommen habe, weil sie mir Dinge auch erklärt haben. Die haben mir nicht gesagt, und das ist die Gefahr, hat der gesagt, ach du mit deinem Schuh kriegst du nicht, weil wir haben kein Geld. hätte ich ein Problem, hätte ich einen Knacks wegbekommen. Er hat die Sachen immer erklärt.
Ich habe vorhin schon gedacht, Mensch, ich würde, glaube ich, gerne mal deine Eltern anrufen und mir so ein paar Erziehungstipps holen. Das ist schon sehr bemerkenswert anders von deinen Eltern, in solch einer Situation auch, wo sie sehr hart arbeiten und auch schauen mussten, wie man am Ende des Monats halt noch alles so zusammenbekommt, ne, damit du halt wahrscheinlich noch, ne, fröhlich weiter Fußball spielen kannst mit dem Verein. Es kostet ja auch was, im Verein zugehörig zu sein.
Ja.
Also da habe ich echt riesigen...
Es verstehen auch nicht viele. Ich erzähle ja immer noch davon. Ich bin jetzt, werde jetzt 38. Das verstehe ich bis heute nämlich genauso wenig, weil, sage ich mir auch ehrlich, wäre ich so, also wenn ich das Pensum, die Themen, und das ist ja da nicht Friede, Freude, Eierkuchen auf der Arbeit gewesen. Also das ist für mich auch, und trotzdem immer wieder es schaffen, die Zähne zusammenzubeißen. Aber ich muss fairerweise sagen, dass es nicht nur hier um mich und meine Eltern geht. Ich habe das bei sehr, sehr engen, guten Freunden bei mir gesehen. Bei Sedat, bei Mammut, die Eltern, die irgendwann rübergekommen sind und sich wirklich aus nichts, teilweise mit den Sprachbarrieren, richtig was ausgaben. Also Arbeiterfamilien, die wirklich dann mit einem kleinen Autohaus richtig erfolgreich waren, die haben die gleichen Werte gehabt. Wir haben uns dann unterhalten und haben festgestellt, dass die Eltern das genauso machen. Also immer ein bisschen, klar, andere Kultur, aber so vom am Ende im Ergebnis genauso. Aber woher meine Eltern immer wieder diese Lebensintelligenz und diese Liebe in diesen Momenten haben, das habe ich bis heute. Ich glaube, wenn die fragen würden, würden sagen, wir haben einfach das gemacht, was unser Herz und also, aber es war schon mit einer Art gemacht, wo es mir, du fragst, ja, ist vielmehr dann auch leicht.
Also du bist ja sozusagen eine Erfolgsgeschichte. Du hast von deinen besten Freunden erzählt, die auch diese Erfolgsgeschichte mit dir teilen. Kennst du auch das Gegenteil?
Ja, klar. Und auch verständlich. Und deshalb, ja, nicht nur heute hier, setze ich mich ja auch dafür ein, eben diese Privilegiertheit zu nutzen, um zu unterstützen. Und ich habe als junger Spieler beim Hamburger Sportverein, beim HSV, als ich als Profi von Bayern München rübergekommen bin, gleich gelernt, auch da sofort, da war ich noch jung, Anfang 20, 21, Verantwortung zu übernehmen. Wir hatten den Hamburger Weg, die Stiftung, und wir hatten Patenschaften. Und mein erstes Projekt, was ich, weil ich erstmal kam, Verein sagt, du hier Hamburger Weg, das gehört zum Club, du hast jetzt hier eine Patenschaft, und war Zweikampfverhalten. Zweikampfverhalten waren Kinder und Jugendliche, die auffällig im Fußball gewesen sind, Schiri beleidigt haben, Mitspieler geschlagen haben, etc., mit denen Theorie und Praxis zu machen.
Und das kanntest du also von deinem damaligen Umfeld
natürlich
auch schon?
Natürlich, das war so, in der Schule gab es, ach, Schlägereien auf dem Platz und überall, und ich alles, kannte alles. Und oft ist ja klar, warum das dann passiert.
Ne? Warum?
Ja, weil den Kindern natürlich viel fehlt an Liebe, an Zuneigung, an Vorleben von Werten, und die dann irgendwann natürlich das abbekommen, was sie eben nicht bekommen, weil man sich vielleicht dann eben als Elternteil, klar gibt Schicksalsschläge, auch für einen anderen Weg entschieden hat. Und die Kinder sind ja erstmal die da nichts für können. Und ich habe dann im Zweikampfverhalten festgestellt, wie schnell Kinder was annehmen, wenn du sie ernst nimmst und wenn wir die Theoriepraxis mit dem Ausbauen zusammen kombinieren und eben unsere Chance als Vorbilder aus dem Sport, Fußball, eben nutzen können. Und das ging halt über die Zeit dann immer so weiter, dass ich eine sehr große Empathie dafür hatte, weil ich ja weiß, was der Glücksfall ist und der Best Case, aber dass es ganz schnell geht im Leben, und da sollte man sehr aufpassen, auf andere zu zeigen, dass es sehr schnell gehen kann, dass man in so eine Situation kommt. Und wenn du dann von zu Hause nicht so viel mitbekommen hast, dann bist du ja kein schlechterer Mensch. Deshalb habe ich gesagt, ich habe Glück gehabt. Ich hätte ja auch woanders auf der Welt, auf die Welt kommen können. Wäre ich dann heute der ich bin? Wahrscheinlich nicht.
Ich meine, du sprichst da einen echt validen Punkt an. Wir haben bisher andere Gästinnen gehabt, und was uns dann aufgefallen ist, dass einfach sehr viele bei Single-Müttern aufgewachsen sind. Und ne, also wärst du jetzt in einer anderen Familie aufgewachsen oder in einer anderen Familienkonstellation, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, du wärst bei einer Single-Mutter aufgewachsen. Also wie glaubst du, hätte sich das verändert?
Boah, das hätte sich in alle Richtungen verändern können, weil ich halt vom Typ her ja ein sehr energiegeladener Mensch ist, der unbedingt Leistungssport machen will, dann können die Energien auch komplett völlig falsch eingesetzt werden. Ich hätte auch einen ganz anderen Weg in meinem kleinen Dorf einschlagen können, wo man schnell abrutscht in andere Sphären. Aber durch eben den Sport, den Fußball und durch meine Eltern war ich halt geschützt, und das ist halt auch wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen. Ne?
Lass uns noch einmal kurz wieder zurückgehen in deine Geschichte stärker rein. Und zwar, du hattest vorhin schon erzählt, als du das erste Mal Geld verdient hast bei den Amateuren und dich sozusagen steinreich an der Stelle geführt hast. Was hast du dir denn geleistet, als du dir das erste Mal was leisten konntest?
das, was ich mir geleistet habe, war, dass ich irgendwann kam das Auto, viel zurückgelegt und auch selber was zu machen, meine Eltern wieder zu entlasten. Und denen, dann musste ich den ja gar nicht mehr auf der Tasche legen. Das war natürlich für mich so ein geiles Gefühl zu sagen, ich verdiene ein bisschen Geld, das gebe ich für mich aus, meine Eltern müssen gar nichts mehr machen. Also meine Eltern waren schon, was heißt streng, die waren schon klar. Also ich habe
das Gefühl habe ich auch, dass sie einfach sehr, sehr klar direkt waren. Ja, und sehr transparent so, auch.
Und sehr transparent. Also wenn ich jetzt mit meinem ersten Profivertrag, ich wusste das, wenn ich dann nach Hause komme und einen dicken Max mache, ich hatte auch Phasen als junger Mensch, das ist ja normal, das ist ja menschlich.
Total.
Da wusste ich, wenn ich Pech habe, schmeißen die mich raus. Oh, und haben gesagt, komm wieder, wenn du klar im Kopf bist. Wir wollen hier den Jungen haben und nicht irgendeinen Spinner, der meint, weil er ein bisschen Geld hat, keinen Dicken machen.
Aber du meintest gerade ja, es hätte da so Phasen gegeben. Was meinst du damit?
Ich weiß noch, als Jungprofi, also nochmal einen Schritt weiter, dann war gar nicht so viel später, ein Jahr später, anderthalb Jahre später, hat man immer nochmal so einen Quatsch gemacht, hat man so eine Prämie auch mal ausgegeben, so eine Siegprämie dann für so bestimmte Marken im Luxussegment, und das ist auch völlig in Ordnung und okay, und ich verurteile da ja auch nichts. Habe ich das auch mal gemacht, und ich weiß noch, dass ich dann aufgezogen worden bin von meinem damaligen Physio, weil ich war ja noch einer der jüngsten Spieler, und das war, ich will jetzt mal keine Marken nennen, das war so eine Umhängetasche, die man die früher getragen hat, die so sehr teuer war. Von meiner Prämie geholt, und dann hat der Physio zu mir gesagt, hör mal, was ist das denn? Kommst du mit dem EKG jetzt hier an? Und hat sich und haben alle gelacht, aber ich musste selber lachen. Ne?
Was mir so auffällt, dass also dieser Bund zwischen dir und deinen Eltern sehr eng ist. Machst du dir heute noch Sorgen um deine Eltern?
Ja, natürlich. Ich meine, wir wollen immer, glaube ich, dass es unseren Eltern gut geht, dass die gesund sind. Aber mittlerweile ist schon eine Riesenerleichterung abgefallen, weil wir die schwierigste und wichtigste Phase eigentlich immer wieder als Familie geschafft haben. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, für meinen Weg, den ich machen durfte, für den Fußball, für die Kontakte, für das Geld, was man verdient, weil es mir geholfen hat, eben dann, wenn es um Gesundheit geht, dann eben da sein zu können.
Lass uns aber bitte nochmal kurz in die Fußballwelt zurückgehen und auch nochmal über das Thema Geld sprechen. Und zwar gibt es am Spielfeldrand bei Jungspielern ja irgendwie so eine Entwicklung, die ganz anders ist, als du das noch früher kennengelernt hast. Und zwar stehen da wohl Berater, hast du mal in einem Interview erzählt, die halt so Gucci-Schuhe verteilen, so zum Anlocken. Was denkst du über diese Veränderung und diese Entwicklung?
Ja, das ist halt leider so. Also wenn du heute zum Jugendspiel gehst, denkst du, das sind Zuschauer, das sind fast nur Berater. Und es werden Spieler irgendwie, da wird sich drum gekloppt, im Kleinen, wie hier hast du ein paar Schuhe, dann wird den Eltern, und das finde ich dann schon, Entschuldigung, das ist dann ganz Punkt, das, und das ist so, dass dann in dem Markt es normal ist, dass Eltern dann bei einem jungen Spieler schon höhere Summen bekommen, reden wir dann vielleicht 100.000, 200.000, 300.000 Euro, um über die Eltern das Kind dann zu bekommen und damit auch vielleicht finanzielle Sorgen zu nehmen. Und natürlich nehmen das viele an, aber es ist nicht gut. Und das macht auch viel mit den Kindern. Und das ist halt ein schwieriges Umfeld, weil dann trifft dann irgendwie potenzielles Geld auf vorher wenig Geld. Das habe ich ja bei mir erlebt. Das ist dann oft nicht so im Einklang. Und viele, die sich daran bereichern wollen. Und dass jeder auch Geld verdient, ist normal, wenn ihr dir was hilft. Ich habe schon gewusst, dass alle, die auch mit mir arbeiten, das nicht machen, nur aus Luft und Liebe. Aber man kann es ja auch transparent machen. Und der junge Mensch kriegt ja nur noch Schulterklopfer. Weil der ernährt Familie, der ernährt alle. Aber sorry, der ist jung und hat vielleicht auch wenig Ahnung vom Leben. Und weil er alle ernährt, kriegt er gar keine Reflexion mehr und gar keinen mehr auf den Deckel. Weil alle sagen, nee, das ist doch ist gut, das ist jetzt unser Star.
Dein Drive nach dem Fußball. Es gab ja diese Diskussion, dass du keinen Auslandsvertrag mehr, du hättest ja noch viel Geld verdienen können und du liebst nicht Fußball und so. Da gab es dann auch so Vorwürfe. Gleichzeitig weiß man jetzt, du spielst bei den Amateuren mit, so, also nach wie vor ist Fußball deine absolute große Liebe, aber du hast ja auch dich in andere Bereiche hineinbegeben. Diesen Drive, den du da hattest und auch diese sozusagen diese Sachen liegen zu lassen, dieses Auslandsgeld von dem Fußball und andere Wege zu gehen. Warum hast du das gemacht?
Der Drive ist relativ, Gott sei Dank, relativ einfach zu erklären. Dieser Drive, diese Privilegiertheit war für mich nicht das Ende der Reise. Und da habe ich gesagt, naja, freue mich mega für mich selber und für meine Eltern, aber wenn ich hier auf der Erde jetzt schon mal bin und ja diese Chancen habe, durch Netzwerk, durch Kontakte, durch Unternehmertum sozusagen vielleicht Impulse zu setzen, Veränderungen zu machen, den Leistungssportler des Unternehmens hervorzuheben, nämlich die MitarbeiterInnen, war das mein Drive zu sagen, meine Reise ist da noch lange nicht zu Ende, die fängt vielleicht erst an und deshalb gehe ich auch nicht ins Ausland und kümmere mich auch um diese Themen, damit mehr Menschen diesen Zugang dazu zu bekommen.
Du engagierst dich ja auch zum Beispiel bei der Arche, ne, das Kinder- und Jugendhilfswerk.
hier in Hamburg. Was denkst du, wie wichtig sind diese Archen?
Also es ist ja stellvertretend für viele andere, es ist brutal wichtig. Diese Kinder haben dort eine Anlaufstelle. Die erfahren dort Aufklärung, sie erfahren dort Liebe, sie erfahren dort, ernst genommen zu werden. Es wird sich, und das ist halt leider ja auch so, dass diese Armut halt da ist. Und das sind Kinder. Und ich kann jedem nur raten, da mal hinzugehen, ja, und sich das mal anzugucken. Danach kommst du als anderer Mensch raus. Und deshalb, klar, unterstütze ich das auch. Und jeder kann da einen kleinen Teil zu beitragen. Das ist so Wahnsinn, wie viel Ehrenamt oder ja nicht karrieregetriebene Menschen in solchen Einrichtungen arbeiten. Die müssen wir halt unterstützen. Ne? In der Corona-Pandemie, wo wir helfen konnten, ging es darum, wie bilde ich eigentlich digital das ganze Hygienemanagement ab? Die haben schon so viel zu tun mit den Kindern. Jetzt müssen sie noch gucken, wie die Räume durchlüftet sind und Co. Und das kann nicht sein. Wir können nicht nur auf den Balkon gehen und klatschen, sondern wir müssen halt eben hingehen und sagen, was können wir tun?
Also durch dein Engagement in der Arche siehst du ja dann auch einfach, warum die Arche so wichtig ist für die Kids. Glaubst du, dass alle Kids die gleichen Chancen haben, das alleine schaffen zu können?
Nee.
Warum?
Es gibt die guten Chancen, das sage ich ja, dass wir in Deutschland, die jetzt in Deutschland leben, gibt es genug Chancen, das muss man auch fairerweise sagen. Also es gibt Möglichkeiten. Jetzt reden wir aber über Kinder und über das, was Kinder erleben. Und das hat, und da kann man ja auch noch viele andere Experten fragen, die sich damit psychologisch auseinandersetzen, auch Ärzte, da, die können gar nicht die gleichen Chancen haben. Denn je nachdem, was sie leider erlebt haben, hat das eine verschiedene Größenordnung mit dem, was sie erlebt haben. Und das muss verarbeitet werden, das sind Kinder. Und das hat natürlich einen riesen Impact auf ihr Leben. Deshalb haben sie nicht vom Prinzip die gleichen Chancen, wenn die Einschnitte, die sie gemacht haben in ihren Säulen, zu krass sind. Es gibt viele, die es schaffen. Und Hilfe braucht sowieso, aber es ist deshalb für mich nicht die gleiche Chance, weil ich kann dann Äpfel mit Birnen darf ich nicht vergleichen. Natürlich haben wir gesehen, dass es auch viele krasse Beispiele, und da bin ich überhaupt gar kein Beispiel für, die wirklich richtig Scheiße gefressen haben und was richtig Gutes daraus gemacht haben, trotzdem in ihrem Leben. Die müssten wir viel mehr nach vorne stellen. Das sind Vorbilder, weil die haben es bewiesen, dass es geht, obwohl sie richtig schlimme Sachen erlebt haben.
Eine letzte Frage. Du sagst zwar, dass du immer reich gewesen bist, aber wie ist es heute für dich, wohlhabend zu sein?
Boah, gute Frage. Wie ist denn das? Da ich ja mich selber so sehr in meinen Aufgaben aufgehe, beschäftige ich mich ja nicht viel mit meinem, außer dass ich merke, wenn ich dann Urlaub mache, dass es nicht selbstverständlich ist, wo man dann vielleicht mal hinreist oder dass man eben ein Auto oder auch zwei vor der Tür stehen hat, aber was es mir gibt, dieses Thema Geld für Gesundheit, das gibt mir Wohlhaben schon eine gewisse Sicherheit. Das muss man schon so sagen. Und nicht zu gucken, scheiße, jetzt braucht wer auch immer was, mein Papa, meine Mama, und ich kann es mir nicht leisten.
Alright, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ihr so ein Thema und dass wir das auch so mehr mal auf die Bühne bringt, unabhängig jetzt von mir.
Dankeschön. Nach jedem Interview reflektieren wir ja noch eine Runde hier, was uns hängen geblieben ist oder beeindruckt hat. Was ist dir dieses Mal aufgefallen, Steffi?
Ja, bei der Aufzeichnung, also saß ich ihm ja gegenüber und zwischenzeitlich hatte ich echt so einen fetten Kloß im Hals, weil ich dachte, krass, das ist jemand und vielleicht einer der ersten Menschen in meinem Leben überhaupt, die ich getroffen habe.
Wow.
Die so erfüllt waren von der Liebe ihrer Eltern. Und das fand ich wirklich, also ich fand es total schön, aber ich fand es auf der anderen Seite auch irgendwie voll weird.
Weil du es so selber nicht kennst?
Naja, du stellst dir natürlich schon die Frage, okay, alles klar, was wäre denn, also nicht, dass ich dann irgendwie Fußballnationalspielerin geworden wäre mit zwei super liebenden Eltern, wenn die noch zusammen gewesen wären, ja. Aber mir kam irgendwie so hoch, dass ich dachte, ach, ich glaube, ich hätte irgendwie mehr Möglichkeiten einfach haben dürfen.
Er hat halt so einen anderen Rucksack gehabt, ne, in dem mehr drin war, so von dem, was du gerade beschreibst. Und das Rucksack ist vielleicht das falsche Bild, aber weißt du, was ich meine? Er hat so auf den Weg mitbekommen, was, also sowas, wie ich deine Geschichte kenne, halt bei dir nicht so passiert ist.
Ich frage mich halt, warum es nicht so viele Geschichten gibt wie von Marcel. Also der ist ja so mit Liebe überschüttet worden und das weiß der auch, weil er in seinem Umfeld ja auch mitbekommen hat, dass das nicht zwingend so ist. Und ja, das hat echt was mit mir gemacht. Und
ja,
einfach auch Einige finden das ja irgendwie uncool, ein gutes Verhältnis haben zu den Eltern. Aber wenn so eine prominente Person sagt, dass es wichtig ist und dass es ihm am Herzen liegt, ich glaube, das inspiriert auch schon viele. Ich glaube, jetzt verstehe ich viel besser, was Marcel gemeint hat mit, dass er schon immer reich war. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann geht doch mal in die ARD-Audiothek. Da könnt ihr bereits alle Folgen unseres Podcasts hören. Und in der Audiothek gibt es außerdem noch andere tolle Formate von der ARD, zum Beispiel den Podcast Einfach Fußball. Denn Fußballgeschichten sind Lebensgeschichten. Und im Podcast Einfach Fußball trifft Sven Pistor Spieler, Trainer, Manager und Legenden aus der Bundesliga und spricht mit ihnen über das Leben innerhalb und außerhalb des Fußballstadions. Mit dabei ist auch Conny Kleine, der gezielt mit Einwürfen und Steilpässen Einfach Fußball komplettiert. Karrieren, Erfolge, Niederlagen, Schmerz, Zweifel und das Wiederaufstehen sind Themen von Einfach Fußball. Jeden Donnerstag in der Bundesliga-Saison gibt es eine neue Folge. Zu finden in der WDR2-App, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Arm und Trotzdem ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Steffi Kim und Falk Schacht. Projektleitung Konstanze Tönnissen. Mit dem Team Isabel Scholz, Gina Toneik, Katharina Marenholz, Max Roloff, Merle Hömberg, Marvin Leesch und Dennis Terrei.